Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu dieser neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Bodybuilding, Contest Prep und allem, was mit dem Thema Natural Bodybuilding und Wettkämpfe zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir über ein bestimmtes Thema, und zwar hatten wir uns überlegt, dass wir, nachdem die letzte Trainingsepisode zusammen mit dem Thomas so gut angekommen ist, noch eine weitere Trainingsepisode hinterher schießen. Und zwar wird es heute um das Thema Schwachstellen gehen, Schwachstellentraining, wie du die am besten in deinem Programming letzten Endes aufgreifen solltest, wie sie am meisten Beachtung geschenkt bekommen und wie wir persönlich das vielleicht auch bei unseren Schwachstellen machen. Ja, grundsätzlich, Tobi, freue ich mich auf jeden Fall auf die Episode. Das ist, glaube ich, auch eine Episode, die jetzt im nächsten Jahr dann erscheinen wird. Dementsprechend, wir befinden uns gerade noch 2022. Wenn ihr die Episode hört, ist es schon 2023. Erstmal, Tobi, was sind deine Schwachstellen, die du 2023 besonders in Angriff nehmen möchtest?
Boah, Daniel, das ist eine sehr, sehr schöne Frage zur Einleitung von dem Podcast. Wahrscheinlich Arme, Brust, Schulter, ja, wie schon die ganzen letzten Monate und Jahre, weil das einfach definitiv noch am allermeisten hinterhängt. Und ich würde auch behaupten, so ein bisschen Unterkörperrückseite ist die Sache, die im kommenden Jahr, 2023, gerne gepusht werden darf. Aktuell ist es ja so, dass wir in meinem neuen Trainingsplan, den ich jetzt noch gar nicht so lange mache, also der zweite Mesozyklus hat jetzt erst begonnen, auf jeden Fall Trizeps extrem stark priorisieren. Da können wir gleich da ein bisschen drauf aufgehen, wie das Ganze ausschaut. Aber wie gesagt, generell Arme, Brust und Schulter ist so ein bisschen das, was bei mir auf jeden Fall in 2023 nach vorne kommen muss, ne, was irgendwo auch so ein Lifetime-Projekt ist. Ich finde, das kann man schon mal dazu sagen, wenn man irgendwo Schwachstellen hat, ne, die sich so nach ein paar Trainingsjahren herauskristallisieren, dann ist es was, wie soll ich sagen, ein Lifetime-Projekt einfach sein wird, ne, weil man kann dafür sorgen, dass gewisse Muskelgruppen einfach stärker werden, ja, aber wenn du einfach aufgrund von Ansatz, Ursprung vielleicht nie den größten Bizeps, Trizeps, Quads, Lat, was auch immer bekommen wirst, beziehungsweise das entsprechend dem Frame nicht wirklich schmeichelt, dann wird es so sein. Ne? Also, wie gesagt, können wir gleich drauf genau eingehen, aber ich denke, das muss einem jedem einfach bewusst sein, dass Genetik bei Schwachstellen einfach eine Rolle spielt und man das dann nur irgendwo bedingt beeinflussen kann. Ne? Weil gerade wenn wir jetzt auch Lat-Ansatz nehmen, der extrem hoch ist, so dann ist der halt so. Ne? Dann kannst du trotzdem dafür sorgen, dass du einen guten Lat bekommst, du wirst aber nie so ausschauen wie jemand, der halt einen sehr tiefen Lat-Ansatz hat und da wahrscheinlich immer die schlechteren Karten haben.
Ja, definitiv.
So ehrlich muss man einfach sein, bevor wir jetzt hier irgendwelche Parameter durchgehen, die irgendwo Einfluss auf die Schwachstellen haben.
Ja, definitiv. Okay, also wir halten fest nochmal, welche Reihenfolge der Prioritäten?
Ja, ich würde sagen, das Allerwichtigste ist, dass wir natürlich akkurat trainieren, ne? Hart trainieren. Also Akkuratheit und Intensität, also Ausführung, Intensität sind sicherlich so ein bisschen die Schlüsselpunkte, die erstmal dafür sorgen, dass wir einen entsprechenden Stimulus auslösen. Und dann kommen eben Tools wie Übungsauswahl, Frequenz, Volumen. Ja, ich denke, das sind so ein bisschen die drei Punkte, die da mit reinspielen, auf die wir jetzt einfach genau eingehen. Dann kannst du vielleicht du mal loslegen anhand deines Plans, was ihr aktuell priorisiert und wie ihr das Ganze macht. Und wie weit dann diese Punkte damit reinspielen.
Also grundsätzlich bei mir ist ja jetzt so, dass wir nach der letzten Saison, und das ist vielleicht auch super wichtig, um überhaupt das Thema, wie erkenne ich denn optimale Schwachstellen, beziehungsweise wie erkenne ich überhaupt Schwachstellen im Hinblick auf den eigenen Körper, dass wir natürlich in der letzten Saison in der Situation waren, da auf der Bühne dann ein bisschen was zu sehen. Wir hatten es in den vorherigen Folgen, glaube ich, auch bestimmt das ein oder andere Mal schon angesprochen, was so bei mir die Schwachstellen persönlich sind oder wo wir die definiert haben. Das wäre jetzt eigentlich ziemlich klar. Lats und Quads, wenn man sagt, okay, die sind natürlich beides nicht schlecht, also weder der Lat ist wirklich schlecht, noch die Quads sind wirklich schlecht. Allerdings, um halt eben noch ein bisschen mehr X-Frame zu erzeugen, tut Lats und Quads immer gut. Persönlich, also wenn man mich fragen würde, ich würde auch Chest mittlerweile in den Frontposen als eine Schwachstelle definieren, wird dann, denke ich, in nächster Zukunft auch mal noch angegriffen werden, und die Glutes insbesondere, der linke Glut, der ist deutlich kleiner als der rechte Glut, sollte auf jeden Fall zukünftig auch noch trainiert werden. Da fällt mir auch ein cooles Thema ein. Wir könnten auch mal eine Episode zu Asymmetrien abdrehen. Ja, vielleicht auch unilateralen Training mal mit aufgreifen und so weiter und so fort. Das ist eigentlich was vielleicht für eine nächste Episode. Ihr könnt ja mal, so mache ich es mit Carmine immer bei dem The Iron Kitchen Podcast, ihr könnt ja gerne mal diese Episode in eurer Story reposten mit dem Hashtag asymmetrisch. Und dann werden wir, wenn da die Nachfrage groß genug ist, ein bisschen so auf ja, Dysbalancen, vielleicht auch Skoliose etc. pp. Eingehen, was man eventuell machen kann, ob sich das überhaupt lohnt, da was im Training zu manipulieren und mehr. Auf jeden Fall, ja, Quads und Lats. Bei mir zunächst jetzt die ersten 6 Zyklen, glaube ich, haben wir das geplant, mal in die Priorisierung mit aufzugreifen. Und ja, wie gehen wir vor? Also erstmal denke ich, nachdem wir halt eben die Baseline gesetzt haben, und ich denke, die Baseline wird bei mir dieselbe sein wie bei dir, und zwar die Akkuratheit irgendwo im Training und auch natürlich eine gute Technik, die man dahingehend hat. Ich denke, darüber brauchen wir bei dir und jetzt bei mir nach, keine Ahnung, 10, 12 Jahren Training nicht mehr sprechen, dass da wahrscheinlich groß was problematisch ist. Zwar hat immer ein guter Coach hier und da mal noch so einen kleinen Cue, aber oftmals ist das aber auch so dann mehr oder weniger ein anekdotischer Cue. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber gerade bei Leuten, die schon erfahren sind, ist es oftmals nicht, okay, du musst das und das grundlegend anders machen, sondern du kannst mal probieren, ob dir das beispielsweise auch gefällt, die Übung vielleicht so und so auszuführen. Ne? Also da hat jeder, glaube ich, so ein paar andere Cues, merkt man ja auch immer, wenn man mit erfahrenen Athleten trainiert und sich da vielleicht mal was abschaut. Aber wenn das gesetzt ist, dann ist bei mir auf jeden Fall erstmal wichtig, dass natürlich auch die Intensität irgendwo stimmt, die man bei dem Satz ausüben kann. Sprich, dass du auf jeden Fall auch weißt, wie sich Muskelversagen, und zwar technisches Muskelversagen, bei der jeweiligen Übung dann anfühlt für die Muskelgruppe. Das ist, denke ich, auch wichtig. Das bringt dir alles nichts, wenn du nicht weißt, wie man bis ans Muskelversagen trainierst. Unabhängig davon, ob Muskelversagen jetzt notwendig ist, um effektiven Stimulus zu setzen oder nicht. Und dann ist ein ganz wichtiger Punkt, bevor man irgendwann dann auch aufs Volumen kommt, finde ich die Frequenz, mit der man gut spielen kann. Und ich bin auch der Meinung, weil da kommt jetzt auch, natürlich sagt man, okay, du kannst Arme, Schultern, ja, also so kleine Muskelgruppen öfter die Woche trainieren, alles schön und gut. Ich bin aber auch der Meinung, dass du eben so große Muskelgruppen des Öfteren trainieren kannst und halt eben auch 3-4 Mal die Woche trainieren kannst, wenn du es halt eben im Hinblick auf die Übungsauswahl, und dann kommen wir immer so von einem Punkt zum nächsten, schon richtig angehst. Ne? Was meine ich damit? Wäre vielleicht ein bisschen suboptimal, 4-mal die Woche beispielsweise, wenn ich jetzt die Quads priorisieren möchte, zu squatten. Was allerdings geht, auf jeden Fall zumindest 3-mal die Woche oder mit einem gewissen Abstand, beispielsweise einen Tag zu squatten, einen Tag Beinpresse zu machen und einen Tag eine Leg Extension oder sowas zu implementieren. Man könnte auch beispielsweise 4-mal die Woche Quads trainieren, wenn man 4-mal eine Leg Extension machen würde. Ne? 2 Sätze Leg Extension 4-mal die Woche sollte eigentlich jeder verkraften, so das denke ich schon. Ne? Und dementsprechend muss man einfach halt eben dahingehend überlegen, welche Übung ist denn dienlich, um halt eben nicht ganz so viele Muskelschäden vielleicht halt eben zu produzieren und natürlich gleichzeitig auch irgendwo das ZNS nicht zu krass aus dem Leben zu schießen, das mehrfach die Woche, sodass halt keine Progression mehr stattfinden kann.
Absolut gute Punkte, gerade was das Thema Frequenz im Hinblick auf Übungsauswahl angeht, wenn ich das, was du am Ende gesagt hast, wie disruptiv ist eine Übung, das heißt, wie viel Muskelschäden provoziert die, wenn ich ein wichtiger Punkt, den zu beachten geht, weil eine Übung, die halt immer im Stretch extrem schwer ist und dadurch wahrscheinlich sehr viel Muskelschäden provoziert, die wird nicht 4-mal in der Woche machbar sein. Mhm. Also jetzt ein RDL als Beispiel, den machst du halt nicht 4-mal in der Woche. Das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber gibt ja noch andere Übungen, die sehr stretch-dominant sind, und das würde ich dann probieren zu vermeiden. Und was ich auch noch wichtig finde, um eine entsprechende Frequenz vielleicht auch runterzubekommen, ist dann eine und dieselbe Übung vielleicht öfters in der Woche zu machen. Mhm. Weil wenn wir beispielsweise bei einem Curl jetzt hergehen und haben von mir aus 4 oder 5 Mal in der Woche Curls und haben jedes Mal eine andere Übung, ja, und davon vielleicht sind es auch noch 2 oder 3 Übungen, die eher stretch-dominant sind, dann werden da schon viele Muskelschäden provoziert und die Wahrscheinlichkeit, dass der Muskel das covert, ist sehr gering. Mhm. Wenn wir jetzt aber vielleicht uns auf 2 Übungen, weil der Bizeps ist jetzt ein relativ einfacher Muskel und da brauchst du jetzt keine ganz krasse Übungsauswahl, konzentrieren und dann eine von diesen beiden Übungen öfters in der Woche machen, ja, durch den Körper wahrscheinlich die Bewegung besser lernt, besser kennenlernt und dadurch auch dann mit weniger Schäden reagiert, trotzdem aber ein gewisses Maß an Volumen akkumuliert werden kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich eben diese erhöhte Frequenz toleriere. Mhm. Ja, aber was du am Anfang auch gesagt hast, ist einfach das Gesamtvolumen, was letztendlich nötig ist, um eine Muskelgruppe zu pushen oder was eine Muskelgruppe letztendlich verträgt, sinnvoll über die Woche aufzuteilen und eben nicht herzugehen und sagen, okay, ich erhöhe jetzt die Frequenz und dadurch auch noch das Volumen. Ja, sondern das Volumen, was ich vielleicht habe, dann erstmal über die Woche aufzuspreaden und dann zu schauen, wie der Körper darauf reagiert.
Ja, ich finde, das ist auch immer relativ leicht erklärt, warum man ja zuerst beispielsweise das Volumen, das man hat, auch über die Woche ja erstmal so gleich behalten soll, weil dadurch, dass sie halt eben das Volumen weiter spreadet, also immer mehr aufteilt auf die Woche, ist es so, dass jedes Mal, wenn ihr natürlich in eine Einheit geht, insbesondere wenn man jetzt auch auf die Übungsreihenfolge zu sprechen kommt noch, ne, dass man dann vielleicht die Schwachstellen auch zu Beginn macht, dass ihr natürlich auch ein sehr hohes Outcome dahingehend durch die Sätze erfahrt, weil ihr natürlich einfach leistungsfähiger noch seid. Ne? Also gerade wenn man zu Beginn eine Übung ausführt oder halt eben am Ende, macht das schon mal einen Unterschied. Und gerade wenn man halt eben niedrigeres Volumen fährt pro Einheit und auch natürlich dann von der letzten Einheit vielleicht auch noch ein bisschen mehr recovered ist. Ne? Also man kann sich ja vorstellen, wenn du einen kompletten Beintag beispielsweise machst oder machst halt nur einen Satz Leg Extension an einem Tag, wirst du natürlich mit einem ganz anderen Erschöpfungsniveau rauskommen und hast halt an den jeweiligen Tagen immer noch mal mehr produktive Sätze, beziehungsweise bist einfach noch mal in der Lage, besser zu performen bei den jeweiligen Sätzen. Und dementsprechend ist dasselbe Volumen in Form der Satzzahl, aber nicht unbedingt dasselbe effektive Volumen letzten Endes, ne? Oder sogar auch mit einem höheren Load versehen, kann ja auch sein, ne? Wenn du halt produktiver in die Sätze reingehst, wenn du mehr besser performen kannst, machst du wahrscheinlich auch in Summe mehr Load einfach oder bewegst du mehr Load. Ja.
Absolut. Ja. Hast du selber bei dir schon festgestellt, dass gewisse Muskelgruppen eher auf das Thema Frequenz reagieren oder eher auf das Thema Übungsauswahl, was heißt Thema, also auf den Punkt Übungsauswahl, Volumen, Intensität? Ich finde, es gibt so ein bisschen, nicht jede Muskelgruppe reagiert dann doch auf eine hohe Frequenz, sondern du machst vielleicht dann doch eher Progress, wenn du sagst, okay, ich trainiere das ganze zweimal in der Woche, ja, statt dreimal oder viermal oder fünfmal, hab dafür dann ein gewisses Session-Volumen und krieg ein entsprechendes Feeling auch in dem Muskel zusammen und ganz gut Bloodflow und steigere mich und das Ganze wächst, ne? Weil ich finde, jeder hat ja so ein paar Muskelgruppen, logischerweise Stärken, Schwächen, die dann da ein bisschen auf das eine oder andere besser reagieren. Hast du da was, wo du sagst, okay, da hat mir Frequenz jetzt eher weniger gebracht.
Boah, es ist schwierig zu sagen. Also ich finde es wirklich schwierig zu sagen. Ich habe zwar so ein paar Erfahrungswerte, aber ich habe ja doch irgendwo immer in der Vergangenheit den Fehler gemacht. Oder was heißt den Fehler? Was heißt, ich habe es einfach so gemacht, dass ich sehr, sehr gleich immer trainiert habe. Also ich habe eigentlich jede Muskelgruppe immer 2 bis 3 Mal pro Woche trainiert. Ja. Ganz lange Zeit. Bis ich dann in der Prep das erste Mal halt auch hingegangen bin, habe die Frequenz wirklich für fast alle Muskelgruppen auf 1,5 und für die priorisierten auf 2,5 runtergefahren und habe eigentlich damit meiner Meinung nach so eine erfolgreiche Prep gemacht, wie ich es mir hätte nie vorstellen können, was das Training anbelangt. Was reagiert gut auf eine hohe Frequenz? Also auf jeden Fall bei mir Hamstrings.
Krass, das wäre jetzt nämlich genau eine Muskelgruppe, wo ich sage, unmöglich, dass jetzt öfters
ich als 2 Mal. Ich habe ja auch zeitlang echt 3 Mal die Woche gehoben, ne?
Boah, ja. Das ist für mich unvorstellbar.
Also 2 Mal gehoben, einmal vielleicht noch ein Hip Thrust oder so, oder 2 Mal vom Boden gehoben, ja. Einmal ein ADL ganz lange gemacht und würde auch sagen, so, dass das maßgeblich für den Hamstring-Wachstum verantwortlich war, weil der ist von 2017 auf 2022 auf jeden Fall komplett anders gewesen. Also Hams waren auf jeden Fall schon keine Schwächen mehr dann. Adduktoren tatsächlich auch. Also isoliert Adduktoren, nicht unbedingt Hinges, obwohl die auch, da muss ich auch aufpassen, dass ich da niedervolumig pro Einheit trainiere, also 2 Sätze maximal, ansonsten sind die zu lang sore. Was bei Hams übrigens nicht so ist, also da kann ich 5, 6 Sätze pro Einheit machen und die sind halt in 4 Tagen oder so oder 3 Tagen sind die halt schon wieder komplett ready. Ja, mit Hinges und allem drum und dran, also so, das ist schon irre. Der Rücken profitiert bei mir auch von einer hohen Frequenz. Und gleichzeitig auch von einem etwas höheren Volumen, als ich eigentlich gedacht habe. Obwohl ich sagen würde, jedes Mal nach einer Einheit, nach 4 Sätzen, ist der eigentlich komplett fertig schon. Kann ich trotzdem irgendwie 8 Sätze ganz gut verkraften, so dass der beim nächsten Tag auch nochmal ready ist, merke ich auch im Hinblick auf die Kraft extrem. Und ehrlich gesagt, ich glaube, Arme, Schultern und Brust ist bei mir komplett scheißegal, wann ich die trainiere. Also die funktionieren mit hoher Frequenz, die funktionieren mit niedriger Frequenz. Tendenziell muss ich sagen, gerade so Schulterarme eher mit einer niedrigeren, weil sonst die passiven Strukturen ein bisschen blöd machen immer. Muss ein bisschen aufpassen. Arme, ja, die kann ich eigentlich so oft trainieren, wie ich will. Also so, oder ich trainiere sie halt gar nicht und es passiert gefühlt das Gleiche halt. Keine Ahnung.
Ist ja bei Stärken eh oft der Fall, dass eigentlich egal, was du mit denen machst, das läuft eh. Ja. Ob du jetzt die paar Mal in der Woche trainierst, nur einmal, die werden nicht weniger werden.
Werde ich auch jetzt tatsächlich hingehen und die Arme das erste Mal in meiner Trainingskarriere, glaube ich, nur einmal die Woche trainieren. Jetzt also mit dem neuen Programming, das wir jetzt aufgestellt haben. Ist was ganz Neues für mich. Bin gespannt.
Kann man bei deinen Armen, glaube ich, vertreten.
Obwohl meine Arme, ehrlich gesagt, gar nicht so dick sind. Also so vom Umfang her, die sehen einfach nur gut aus. Das ist halt Bodybuilding, ne? Keine Ahnung. Ich habe
Genau.
aktuell so 46er Arme oder sowas, ne? Also 46, 47, das ist jetzt nicht so die Welt, aber das sieht halt aus wie 52 gefühlt. Ne? Das ist,
Das ist halt, wenn du, wie du, einfach einen extrem guten Trizeps hast und gute Ansätze, dann ist der Arm halt vom Look her direkt andere Liga. So.
Ja, ja. Ja.
Das macht halt auch viel aus.
Würde mich auch wundern, wenn der aber deutlich krass. Dicker ist, weil ich habe den jetzt wirklich, also ich habe die Arme safe seit 6 Jahren nicht einmal mehr als mit 9 Sätzen trainiert pro Woche. So eher halt viel weniger noch. Und das schon lange Zeiten, immer ganz am Ende des Trainings und nie ansatzweise priorisiert. Ja. Also, ja, ich würde auch gerne mal wissen, wie es ist, wenn ich die mal priorisieren
mach würde. Mach mal Armspezialisierung, Daniel, bitte.
Red mal mit Freddy.
Red mal mit Freddy.
Ich schreib Freddy, mach mal Armspezialisierung, bitte.
Ist echt krass, wie unterschiedlich es sein kann, weil gerade das Beispiel, was du jetzt mit den Hams gebracht hast, was jetzt sich auch bei Kunden oft feststellt.
Oder Side Delts auch.
Du siehst.
Also Side Delts machen die meisten auch viel öfter halt pro Woche und haben damit eigentlich bessere Erfahrungen oder Delts allgemein. So
Delts allgemein auf jeden Fall.
So,
aber Hams finde ich so eine Muskelgruppe, was jetzt, wie gesagt, bei mir selbst jetzt immer extrem lang braucht.
Bei den meisten.
Noch. Ja, bei den meisten. Ne? Also deswegen wundert mich das jetzt, dass du da dreimal in der Woche heben kannst, plus noch Leg Curl Variation, was wahrscheinlich auch noch dabei sein wird. Weil, keine Ahnung, ich meine, wie gesagt, Übungsauswahl spielt da auch eine große Rolle. Können wir auch noch gleich drauf eingehen, aber würd ich nie recovern, glaube ich. Also ich habe jetzt aktuell in einer Session Hinge plus 3 Sätze und in einer Session 4 Sätze Leg Curl. Das ist schon Maximum so aktuell. Aber ja, so unterschiedlich kann es sein. Ne? Aber es wird eben noch gesagt, dass das darauf will ich vielleicht auch nochmal eingehen, weil das, glaube ich, vergessen viele. Passive Strukturen hast du angesprochen, gerade im Hinblick aufs Armtraining. Das ist so eine Sache, da denken die wenigsten dran, ne? Weil sie davon ausgehen, okay, meine Muskelgruppe XY verträgt vielleicht das und das Volumen, kann das tolerieren, aber eben passive Strukturen machen es nicht mit. Und das ist dann irgendwo ja auch ein Limit, was dir dein Körper setzt für ein gewisses Maß an Volumen beziehungsweise für die Frequenz. Ne? Und das ist halt ein Punkt, den wie gesagt viele nicht auf dem Schirm haben, weshalb man wirklich extrem aufpassen muss, wie frequent man eine Muskelgruppe trainiert und wie gesagt auch mit welcher Übungsauswahl. Ne? Deswegen, ja, das auf jeden Fall immer im Hinterkopf haben, dass manchmal eben nicht der Muskel der limitierende Faktor ist, sondern eben solche Dinge.
Ja, aber grundsätzlich ist es ja oftmals auch so, ich weiß nicht, ob das so sich auch mit deinen Erfahrungen deckt, aber bei mir ist es ganz oft so, dass gerade die Muskelgruppen, die eine Stärke sind, oder wo man eher sagen kann, das ist eine Stärke, da auch die passiven Strukturen oftmals ein bisschen hinterherhinken. Bei ganz vielen Leuten mit dicken Quads sind es oftmals die Knie, die irgendwie so ein bisschen halt rumzicken, ne? Oder halt beispielsweise auch so LWS, Hüftregion, habe ich so das Gefühl, ne? Also gerade so beim Beugen, wenn man halt eben viel beugt oder schwer beugt, dass da halt oft mal was zwickt. Bei mir ist beispielsweise der Schultergürtel auf jeden Fall ziemlich stark so und bei mir ist eigentlich immer so die Schulter, die so ein bisschen blöd macht oder halt Ellbogen. Ne? Also ich habe beispielsweise ganz wenig Probleme irgendwie mit Knie, mit Hüfte oder sowas, sondern es ist eigentlich immer so gerade in den Regionen, wo ich auch wirklich meine Stärken habe und das deckt sich halt auch so ein bisschen so aus der Erfahrung, die ich beim Coaching halt irgendwo gemacht habe. So. Also die Leute mit dicken Quads, die haben oftmals halt einfach Knieprobleme. Dann ist es als immer wieder halt, oder die mit einem dicker Brust halt irgendwie mit der Schulter immer wieder zu tun haben. So, ne?
Könnte halt dann an den absoluten Lasten liegen, die dann da letztendlich bewegt werden. Was ja auch irgendwo bei starken Muskelgruppen dann der Fall ist, dass da mehr Load möglich ist. Und bei schwachen Muskelgruppen eher weniger. Weil ich hatte zum Beispiel in meinem ganzen Leben noch nie großes Problem im Ellenbogen, weil ich grundsätzlich nicht der stärkste Drücker bin. Dafür Knie, was du gerade angesprochen hast, bei mir eigentlich immer wieder ein Problem ist.
Ja.
Ja. Deckt dich also ein bisschen mit dem, was du da festgestellt hast. Aber ich denke ich auch.
Aber es ist irre halt irgendwie. Also wenn man mal so, da kommt man auch oftmals gar nicht drauf, wenn man halt eben nicht so als Coach die den Blick so auf ganz viele verschiedene Individuen haben und irgendwie deckt sich das schon oft nicht immer, ne? Aber es ist schon auf jeden Fall eine gewisse Tendenz da zu beobachten, habe ich so das Gefühl.
Absolut. Voll. Ja.
Ja, so Tobi, dann weiter. Was haben wir jetzt angesprochen? Also erster Punkt war auf jeden Fall die Bewegungsqualität über die Technik und wie adäquat du auch die Muskelgruppe überhaupt da trainierst. Dann der zweite Punkt, den wir hatten, war die Intensität. Dann hatten wir die die Frequenz angesprochen. Wir hatten auf jeden Fall auch angesprochen, wann die Übung auszuführen ist. Da können wir aber vielleicht jetzt nochmal ganz kurz drauf eingehen. Wann würdest du Schwachstellen vorne trainieren, also zu Beginn einer Einheit trainieren? Wann würdest du sie vielleicht trotzdem weiter hinten platzieren? Gibt es da Unterschiede, wo du jetzt sagst, okay, da sollte man vielleicht trotzdem, also Beispiel, was ein typisches Beispiel ist, du hast die Schwachstelle Arme, ja, hast einen Push-Pull-Beine-Plan, sage ich jetzt einfach mal, ne? Ob der jetzt optimal ist so oder nicht, ist nochmal eine andere Sache. Wie würdest du persönlich Arme priorisieren im Zuge von dem Plan? Sagen wir Push-Pull-Beine-Pause, wie ganz viele halt machen. So, das ist so der Standardplan.
Also hängt, also ist natürlich jetzt schwer, da pauschal eine Aussage zu treffen, finde ich. Ja, weil,
nur im Hinblick auf die Übungsplatzierung halt, ne?
Naja, klar ist, dass ich natürlich Trizeps irgendwo bei Push trainiere und Bizeps vielleicht bei Pull, ne? Aber ich könnte natürlich irgendwo auch die Arme noch zusätzlich am Lower-Tag trainieren. Und dann würde ich sie eher an den Anfang stellen. Ne? Also wenn ich eine Muskelgruppe an einem Tag trainiere, wo sie nicht regulär beansprucht wird, ne? In Verbundsübungen, dann würde ich sie schon eher an den Anfang packen. Und wenn sie in Verbundsübungen an dem Trainingstag auch irgendwo mittrainiert wird, dann würde ich sie wahrscheinlich eher in die Mitte oder ans Ende packen. Je nachdem. Mhm. Also denke, da muss auch jeder viel für sich ausprobieren. Ich habe jetzt zum Beispiel auch das erste Mal wirklich Arme sehr früh im Training in der Reihenfolge. Ja, Trizepsübungen zum Beispiel direkt zu Beginn von der Pull-Session beziehungsweise auch sehr früh in der Push-Einheit, was für mich auf jeden Fall neu ist und wo ich gespannt bin, wie die Muskelgruppe da auf jeden Fall drauf reagiert. Was ich seltener mache in Programmings, aber was wahrscheinlich auch gut funktionieren wird, ist, wie gesagt, abhängig davon, was an dem Tag halt noch so trainiert wird. Aber es macht, denke ich, schon viel Sinn, wenn jetzt zum Beispiel Frequenz nicht als Tool genutzt wird, dass eben die Muskelgruppe Bizeps, Trizeps als Beispiel jetzt dann an den Trainingstagen irgendwo getrainiert wird, wo die sowieso mit im Plan drin werden. Also da mit Verbundsübungen mit trainiert wird.
Weiß ich, was du meinst. Ja, also grundsätzlich, ich bin auch so, dass ich eher sagen würde, okay, die Muskelgruppen trotzdem weiter hinten trainieren, also auch wenn es Bizeps, Trizeps ist, wird da erstmal versuchen, andere Parameter dann über Intensität etc. pp. Übungsauswahl vielleicht nochmal heranzuziehen. Nichtsdestotrotz kann man halt eben auch die Frequenz halt super easy einfach abändern. Ne? Also bin ich halt auch der Meinung so. Also ich bin Freund davon, gerade bei Leg Days mag ich es eigentlich ehrlich gesagt nicht so gerne noch irgendwie Bizeps oder Trizeps mitzutrainieren, insbesondere wenn die Beine jetzt keine krasse Stärke sind. Aber was halt ganz easy ist, finde ich, wenn man halt eben das Volumen, was wir eben auch schon gesagt haben, einfach ein bisschen aufteilt. Also, dass man halt an jedem Push-Training auch noch eine Übung für Bizeps macht und an jedem Pull-Training beispielsweise noch eine Übung für Trizeps. Das ist auch meistens ganz gut zu recovern irgendwo noch. Könnte man halt eben auch beispielsweise Push, Beine, Pull machen und dann halt eben hat man da immer noch mal eine Pause am Beintag plus dann noch mal einen Pausetag zwischen dann der jeweiligen nächsten Einheit. Das geht eigentlich ganz gut. So hat man auch viermal eigentlich in zumindest 8 Tagen die Muskelgruppen trainiert, also mit einer 4er-Frequenz. Das finde ich eigentlich auch ganz, ganz simpel. Und ja, wenn es halt eben andere Muskelgruppen sind, dann lässt sich halt das über die Übungsauswahl beziehungsweise auch Platzierung halt der Übung ziemlich gut weiter vorne machen. Ne? Obwohl alles, was so Isos ist, platziere ich eigentlich außer Side-Delts und Rear-Delts. Finde ich, die kann man eigentlich relativ gut auch vorne platzieren, so, weil ich auch immer das Gefühl habe, so, das gibt auch nochmal ein ganz gutes Stabilisationsgefühl, so gerade auf weiterführende Übungen. Gerade so mache ich ganz gerne so Laterals, erstmal bevor ich Brustübungen anfange. Oder halt eben auch Rear Delt, Rows oder irgendwas halt. Ich finde, das gibt irgendwie ein ganz gutes Stabilitätsgefühl. Ja, aber nichtsdestotrotz, das sind so kleine Anpassungen, die man auf jeden Fall machen kann. Und dann kommen wir eigentlich auch zum letzten Punkt, und zwar Übungsauswahl. Oder hatten wir noch was? Volumen, klar.
Wir können noch das Thema Ego mit reinbringen, weil ich finde, das ist eine Sache, du schmunzelst schon, die extrem wichtig ist, weil das sollte wirklich jedem bewusst sein, dass wir, oder die Wahrscheinlichkeit besteht ja bei Muskelgruppen, wo wir eben nicht so gut sind, ja, oder wo auf jeden Fall gepusht werden muss, dass wir dahingehend mehr Gewicht benutzen wollen, weil wir das Gefühl haben, okay, die Muskelgruppe wird vielleicht dadurch dann besser, aber ich denke, das Wichtigste ist hier wirklich Ego grundsätzlich rauszulassen, weil bei schwachen Muskelgruppen noch stärker, ne, und hier wirklich so akkurat wie möglich zu arbeiten, so intensiv wie möglich und dann nicht irgendwie Load zu pushen, wo halt einfach kein Load gepusht werden kann, ne, oder werden sollte, weil bringt uns halt nichts, wenn wir 3, 4, 5 Plates irgendwo drücken, aber die Brust halt immer noch eine Schwäche ist, ne? Und die Range of Motion vielleicht kurz ist und keine Ahnung, was auch immer, ne? Oder bei Curls extrem viel Schwung genutzt wird und die Hälfte halt die Schulter übernimmt. I don't know. Das sind einfach Punkte, die sind halt, wenn es ums Schwachstellentraining geht, extrem wichtig, dass das halt komplett raus ist, stärker raus ist als sonst. weil sonst wird da halt einfach nichts gehen. Das führt dann halt wieder zu dem Punkt, den du am Anfang, wie wir am Anfang gesagt haben, akkurates Training mit zu viel Ego wahrscheinlich schwer machbar.
Ja, definitiv. Und ich muss auch sagen, so, das hat mir auch in der Vergangenheit persönlich sehr viel geholfen.
Ja.
Einfach leichter und präziser zu trainieren.
Es interessiert ja auch keinen, wie viel Kilo du in einem Pushdown bewegst, in einem Lateral oder whatever, oder eine Leg Extension. Ne? Das Wichtigste ist halt, was wirklich von dem Gewicht benutzt wird und was in dem Ziehmuskel ankommt. Und das ist meistens nicht das, was dann auf der Hantel oder auf der Maschine hängt.
So, ja. Was man da vielleicht auch gerade noch mit ansprechen kann, ist das Thema, dass ihr trotzdem auch schwer und akkurat trainieren könnt. Also nicht, dass ihr das jetzt verwechselt. Beispielsweise, wenn man sich einen Patrick anschaut, ja, Patrick verfolgen bestimmt viele, die den Podcast halt gucken, ne, wenn der die Incline Chest Press oder so macht, ne, oder eine Row-Variante, das sieht schon immer ziemlich so aus, als ob das halt eben nicht wirklich so kontrolliert bewegt wird, ne, sondern dass er da einfach reinholzt, ne. Wenn du mit Patrick mal trainierst eigentlich so und dir das nebendran anschaust, dann siehst du aber halt eigentlich, also du merkst einfach, das kommt auf jeden Fall an in der Ausführung, die er so macht. Ne? Und das ist nicht einfach irgendwie irgendwas geschwungen. Der schwingt ja auch nicht bei den Übungen oder der reißt nicht, der führt aber schnell aus. Ne? Und das ist halt eben so ein Ding, haben wir auch ein paar Klienten schon mal gesagt, aber der Patrick, der macht doch die Übungen alle so schnell. Ja gut, aber für ihn funktioniert es ja auch oder scheint ja auch zu funktionieren. So, ne? Weil oftmals der Vergleich dann auch gezogen wird, warum machst du immer so langsam? Ja, weil ich halt schnell keine Kontrolle reinkriege. Halt, ne? Aber wenn ein anderer Athlet das kann, dann go for it.
Kontrolle hat ja nicht unbedingt was mit Tempo zu tun. Ne? Also genau. Es ist nicht, wenn du super kontrollierte Exzentrik oder Konzentrik hast, dass nur das kontrolliert ist, sondern wenn du ein Bewegungsmuster einfach schon lange machst, wenn du sehr lange trainierst und wenn du weißt, was passiert oder wenn du weißt, was du tust, dann geht auch mit schnellen Reps viel voran. Ne? Aber dieses Kontrollthema muss jetzt nicht nur mit einer extrem langsamen Exzentrik, Pause am Umkehrpunkt und whatever sein. Du kannst auch schnell trainieren und trotzdem entsprechend Stimulus auslösen. Wird halt nur für die wenigsten nach, keine Ahnung, 3 bis 5 Jahren Training funktionieren. Ne? Weil Patrick trainiert dann halt doch schon ein bisschen länger und weiß halt, was er macht. Meistens siehst du ja bei Leuten, die einfach schon länger trainieren, genau solche Art von Training. Und ja, dementsprechend.
Ja.
Kann sich jeder denken, dass es halt einfach ein bisschen Zeit braucht, bis man schnell und kontrolliert arbeitet.
Ja, und ich finde es auch sehr respektabel, muss ich auch sagen. Also wenn du so arbeiten kannst, also ich probiere es auch immer mal wieder. Also versuche ich mir auch von so Leuten wie Patrick so das auch mal abzuschauen, auch ein bisschen die Angst zu verlieren, ein Gewicht halt eben nicht mehr vielleicht in einem Moment halt so 100%, ja, mit dem Ziehmuskel halt eben zu bewegen und dafür halt aber etliches an Load mit auf der Strecke zu lassen, weißt du? Also so, das ist ja auch so das andere. Du musst da, denke ich, auch schon einen ganz guten Sweet Spot irgendwo finden. Ja, nur Time under Tension halt zu machen, wird jetzt halt vielleicht auch nicht unbedingt so the way to go sein halt, was das Ganze anbelangt, ne? Also da könnte man eventuell auch so das Thema mal ganz kurz anschneiden. Time under Tension, arbeitest du grundsätzlich damit? Bist du ein Fan von Time under Tension oder eher sogar abgeneigt? Wie stehst du zu dem Thema?
Was ich sehr oft mache, sind Pausen am Umkehrpunkt irgendwo zu implementieren. Ne, also wenn wir jetzt Time of Attention, Kadenz, ja. Training irgendwo so mit reinnehmen. Also Pausen am Umkehrpunkt mache ich schon sehr, sehr gern. Je nachdem, wenn ich sehe, ein Klient kommt mit einem Bewegungsmuster überhaupt nicht zurecht, dann gebe ich auch Vorgaben für eine exzentrische Phase. Konzentrik manipuliere ich sehr selten, aber exzentrisch.
Ist so ein Vorteil drin, die Konzentrik irgendwo zu manipulieren?
Naja, wenn ich sehe zum Beispiel, dass ein Klient eben in der Konzentrik dann auch wieder keine Kontrolle über die Bewegung hat, dann finde ich, kann man schon damit arbeiten. Oder bei Verletzungen zum Beispiel, gerade irgendwie so eine Tempo-Leg-Extension, Tempo-Leg-Curl, Kniegelenk verletzt, ist eine Sache, die auf jeden Fall gut funktioniert. Habe ich selber schon gemacht. Mhm. Hat mir auf jeden Fall selbst viel gebracht und implementiere ich dann in solchen Situationen noch oft in Programmings. Aber ansonsten denke ich, kann die Konzentrik einfach so exklusiv und kontrolliert wie möglich ausgeführt werden. Aber wie gesagt, Exzentrik manipulieren und Umkehrpunkte sind schon Dinge, die ich für sehr sinnvoll erachte und was natürlich auch nochmal ein gewisses Maß an Bewegungsqualität sichert und was gerade bei Schwachstellen dann wieder entsprechenden Vorteil mit sich bringt. Also sich das so ein bisschen zunutze zu machen, was wir auch im letzten Podcast mit Thomas da besprochen haben, gerade an Umkehrpunkten, wo die Übung auch schwer ist, beziehungsweise wo viel Muskelschäden provoziert werden, eine Pause zu implementieren, ist schon eine Sache, wo ich behaupten würde, dass es schon extrem sinnvoll ist.
Ja, definitiv. Hatten wir ja letzte Episode auch schon drüber gesprochen. Genau. Also so eine Konzentrik zu kontrollieren, mir fällt jetzt gerade auch noch, oder ist gerade auch noch ein Beispiel eingefallen, wäre beispielsweise, wenn du eine Maschine hast, die halt eben sehr, sehr leicht Schwung aufnimmt, sage ich mal. Ne? Also beispielsweise, ich finde, eine Leg Extension ist eigentlich ein gutes Beispiel. Wenn du halt das Gewicht anfängst, halt rauszukicken und dann aber in die P-Contracts eigentlich so gar kein Load mehr hast, weil du halt so einen Druck schon zu Beginn der Bewegung gegeben hast, dass es halt einfach nur noch anfängt zu schwingen halt, ne? So, das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, wo man die Konzentrik dann eventuell ein bisschen akzentuieren kann oder halt kontrollieren kann. Also eine Akzentuierung quasi des Beginns der Konzentrik. Weißt du, wie ich meine? Also du musst ja nicht unbedingt die ganze Konzentrik akzentuieren, aber wenn du halt eben zu Beginn halt kontrolliert rausgehst und damit halt eben so diesen Schwung schon mal verhinderst, ist es ja auch gut, wenn du gegen Ende noch mal ein bisschen Momentum an Geschwindigkeit aufnimmst, um überhaupt die Verkürzung auszukommen. Ne? Also gibt es auch verschiedene Punkte.
Absolut.
Jo, Tobi, noch was sonst?
Naja, Übungsauswahl können wir auf jeden Fall vielleicht noch ein bisschen ausführlicher durchgehen. Das ist, denke ich, der letzte Punkt. Da finde ich grundsätzlich wichtig, dass einfach gerade für Schwachstellen, also grundsätzlich muss natürlich die Übung, die gewählt wird, die Funktion vom Muskel bedienen. Ja, schon mal das Wichtigste. Und die Person sollte in dieser Bewegung, gerade wenn es um Isolationsbewegung geht, wirklich ein gutes Feeling generieren. Aber ich finde, das wird bei Schwachstellen zu wenig berücksichtigt. Dass das Feeling, finde ich, hier schon einen maßgeblichen Einfluss drauf haben kann, ob eine Isolationsbewegung dann auch im Ziehmuskel ankommt, beispielsweise jetzt bei einem Curl. Ja, wenn du beim SZ-Curl nie deinen Arm spürst, so, dann ist es die falsche Curl-Bewegung für dich. Ne? Und das gibt's, ja. Dann ist vielleicht unilaterales Training, wo du dich so ein bisschen auf jede Seite einzeln konzentrieren kannst, deutlich sinniger. Finde ich sowieso unilaterales Training bei Schwachstellen nicht verkehrt. Weiß nicht, wie du dazu stehst, aber kannst du gerne dazu deine Meinung geben. Aber ja, wie gesagt, Übung muss den Zweck erfüllen, muss sich gut anfühlen, muss zur Person passen und sollte halt, wie gesagt, auch ins Programming passen, was wir am Anfang gesagt haben, dass wir jetzt nicht nur Übungen wählen, die sehr, sehr stretch-dominant sind, weil sonst wird es eben dann wieder mit einer hohen Frequenz oder generell mehr Volumen wieder sehr, sehr schwierig, da entsprechend viel Volumen für die Muskelgruppe zu verrichten.
Ja, also hast du bei bestimmten Muskelgruppen da auch so persönliche Favoriten noch?
Also wenn ich jetzt gerade die Arme hernehme, so ein SZ-Curl oder so, kriege ich nur Unterarmpump, überhaupt nichts, spüre ich im Bizeps. Also null. Egal, ob ich das langsam, sauber mache, mit Schwung, mich auf eine Bank lege, auf den Boden lege, I don't know. Ja, ist einfach keine Übung, die für mich gut funktioniert. Da habe ich mit unilateralem Training viel, viel bessere Connection, mein Muscle Connection und dementsprechend auch einen anderen Pump und dementsprechend meiner Meinung nach auch einen anderen Aufbau.
Habe ich aber auch so, also bei unilateralen Übungen habe ich oftmals auch ein besseres Feeling. Wenn es nicht auf die Kosten von Stabilität irgendwo geht. Also gibt ein paar Übungen, gerade so bei Armen finde ich auch unilaterale Geschichten eigentlich deutlich geiler. Bei Beinen so semi-geil, beispielsweise ein Leg Curl unilateral oder so. Oder auch ein Seated Leg Curl unilateral oder so, kam schon nie mit klar irgendwie.
Kommt auch nicht klar.
Wohingegen andere ist halt krass feiern. Ne? Also ist eher ein bisschen individuell. Aber ist auf jeden Fall ein guter Punkt mit dem unilateralen Training.
Ist sowieso individuell, ne, Übungsauswahl, ja. Muss man so mal drüber reden. Aber ich finde, das sollte man gerade dann bei Schwachstellen nochmal stärker mit einfließen lassen. Was da vielleicht die Person auch selbst schon für Erfahrung gemacht hat oder wenn es einfach was gibt, was wirklich den Ziehmuskel bedient und was sich gut anfühlt, dann sehe ich keinen Grund darin, das Ganze irgendwie nicht weiterzumachen. Ne?
Ja, so. Ne, ist ein guter Punkt. Ist ein guter Punkt. Tobi. Ich glaub,
soweit haben wir dann das.
Bevor wir jetzt die Episode einfach ausarten lassen, können auch zu vielen einzelnen Punkten, also ich glaube, jeder einzelne Punkt, gerade auch unilaterales Training, ne, wäre auch wieder so ein Thema, kann man auch nochmal eine separate Folge, glaube ich, zu machen. Aber grundlegend denke ich, dass wir hier mit der Episode eigentlich schon grundsätzlich alles abgedeckt haben, was auf jeden Fall eine größere Relevanz hat, ne?
Sagen wir mal so. Definitiv. Ja.
Dementsprechend würde ich sagen, können wir auch damit ja ins neue Jahr einsteigen. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Und ja, wenn ihr dahingehend, wie gesagt, noch eine neue Episode zu ja, asymmetrischen Körperpartien haben wollt, beziehungsweise wie man halt eben sowas nochmal spezieller trainiert, macht gerne, wie gesagt, den Screenshot in eure Story. Und ansonsten würde es uns auch wie immer freuen, wenn ihr den Podcast bewertet auf Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Und jo, dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, meine Freunde. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.